Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Diese Mischung, das ist das, was uns als Homo sapiens besonders auszeichnet. Diese biologische Anpassungsfähigkeit, diese kulturelle Lernfähigkeit, soziale, was wir durch gemeinsame Geschichten und Ideen gut organisieren konnten, an diese Neugier, die uns immer wieder angetrieben hat und antreibt, immer wieder über die Grenzen hinauszugehen. Das sind sozusagen die Kernmerkmale des Homo sapiens. Dieses Zwischenfeld, das hat sich in der Evolution im Gehirn des Homo sapiens besonders stark ausgeprägt. Und das ist diese Sphäre des Denkens, die wir haben. Und nichts davon muss zur Handlung werden. Also nur Genetik allein macht niemanden hochintelligent. Es muss dann gelernt werden, trainiert werden, geübt werden, kombiniert werden, entfaltet werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute erscheint wieder eine Sonderfolge zum Metaforum Sommercamp, das in Italien in Abano jedes Jahr stattfindet. Das Metaforum Sommercamp ist der Treffpunkt für Europas größte Weiterbildungsveranstaltung zu systemischer Beratung, Coaching und Therapie. Im August durfte ich dort ein hervorragendes Seminar zur angewandten Neurowissenschaft bei unserem heutigen Gast Dr. Dr. Damir Del Monte besuchen. Deswegen lautet unser Thema heute auch: Wie funktioniert unser Gehirn? Zur Person. Dr. Dr. Damir Del Monte ist Neurowissenschaftler, Psychologe und Dozent. Nach seinem Psychologiestudium und Promotion bei Professor G. Fischer mit Fokus auf Psychotraumatologie und Lernforschung absolvierte er klinische Spezialisierungen in Psycho-, Trauma- und Schmerztherapie. Ein weiteres Studium der Medizinwissenschaft führte ihn an die Uni Heidelberg und die PMU Salzburg. Dort promovierte er bei Professor G. Schiepek zur neurowissenschaftlichen Depressionsforschung und ist weiterhin als freier Wissenschaftler tätig. Er lehrt funktionelle Neuroanatomie und Neurobiologie der Psychotherapie, spricht international als Keynote-Speaker und leitet als Geschäftsführer die Encephalon GmbH. Dr. Damir Del Monte verbindet Psychologie, Medizinwissenschaft und Neurowissenschaft als Forscher, Dozent, Keynote-Speaker und Geschäftsführer. Ich durfte ihn eine Woche live erleben. Ich hatte eine Woche blankes Edutainment. Von daher freue ich mich sehr, ihn heute hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Damir.
Danny, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Lieber Damir, ich habe jetzt so ein, zwei Worte für dich gefunden in der Einleitung. Und jetzt kriegst du aber in der Einleitungsfrage mit der Frage auch viel Zeit für die Beantwortung. Weil auch wenn man es dir nicht ansieht, du hast schon einige Lebenserfahrungen hinter dir. Von daher wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Wow. So ganz früh in der Schule, während der Schulzeit schon, war eine Affinität zur Medizin da. Wo die herkam, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwann mit 8, 9 Jahren so eine Arztserie gesehen. Ich fand das ganz toll, was die da so alles treiben und müssen. Mein Weg hat mich dann aber zunächst mal sehr früh von der Schule geführt. Ich war damals jung, ein bisschen verrückt, war Leistungssportler, wollte Weltmeister werden und bin dann etwas von den Hormonen etwas, sagen wir mal, benebelt, dann von der Schule runter. Habe erstmal zwei Berufe gelernt, habe meinen Leistungssport sehr intensiv betrieben und dann kehrte ich nach einigen wichtigen Lebenserfahrungen zurück in die Schule und machte mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach. Das war nicht ganz unwichtig, weil mich haben sowohl mein Leistungssport sehr geprägt. Ich war Kampfsportler, da lernt man sehr viel über Disziplin, über den Körper, über das Umgehen mit sich selbst. aber auch zwei Berufe zu lernen. Ich war schon sehr, sehr früh, mit 23 Jahren war ich Geschäftsführer und hatte 30 Mitarbeiter unter mir. Und all diese Erfahrung war Teil meiner Persönlichkeit, schon als ich dann zur Schule zurückging. Das Schule und Studium wollte ich dann nochmal ganz anders wertschätzen, weil ich doch sehr viel gesehen habe, sehr viel erfahren, einiges auch schon durchlitten hatte. So gesehen war dann Studium dann und Forschung für mich etwas Beseelendes, was immer schon in mir war, aber ich konnte es jetzt erst recht genießen. Dazu kam noch, dass ich mit Mitte 20 in meiner Heimat einen Bürgerkrieg aus der Ferne mit ansehen musste. Das habe ich nicht lange ausgehalten, sodass ich auch immer wieder hinunterfuhr und damit auch sozusagen in Kriegsgebieten mich bewegte und mich im Rahmen meiner Möglichkeiten engagierte. Auch das prägt einen jungen Menschen sehr, sehr stark. Mit all diesen Erfahrungen konnte ich mein Studium zunächst der Psychologie ganz anders angehen, weil ich hatte zu all diesen Lehreinheiten hatte ich Erfahrungswerte, Bilder. Und das machte mein Studium für mich sehr fruchtbar dahingehend, dass ich das, was ich lernte, immer noch so ergänzen konnte mit meiner eigenen Innenwelt. Und in dem Studium der Psychologie war immer ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und das heißt, ich habe immer neben meinem Studium und auch dem zweiten dann immer nebenher war ich schon selbstständig, habe eine kleine Firma geführt mit Medizin. Und Videoproduktionen und Lehrkonzeptentwicklung und so lebte ich sozusagen mein eigenes Leben. Ich habe sozusagen mich selbst beruflich erfunden. Ich habe nämlich niemals eine feste Einstellung in der Uni angenommen, sondern war immer Student, dann Doktorand und immer dann auch freier Mitarbeiter, auch freier forschender Mitarbeiter und war immer selbstständig parallel. Und so konnte ich meine Freiheit leben und zugleich aber meiner Liebe zum Wissen, zur Forschung und zum Menschen frönen. Und so habe ich etwas ganz Eigenes, Kreatives entwickelt. Das war nicht immer romantisch. Das hatte auch schon Phasen, oder es mussten Phasen durchlebt werden und ausgehalten werden, die auch mal hart waren. Denn man war eben nicht finanziell abgesichert, weil man war eine Einrichtung hinter sich, die einen trug. Und jeder Millimeter musste zusammen errungen werden. Und so entstand etwas ganz Eigenes. Und heute darf ich sagen, dass ich so ein wenig stolz darauf bin, das alles bewerkstelligt zu haben. Ich habe ein kleines Team hier in meiner Firma. Mein Kernteam ist seit über 25 Jahren an meiner Seite. Also da ist auch viel Eigenes gewachsen, viel Besonderes gewachsen, was ich nicht verallgemeinern möchte, was für uns, für unsere Lebenswelt sehr passend ist. Und ja, und so verbinde ich sozusagen bis heute Freiheitsliebe, Liebe zum Wissen, Liebe zum Forschen, Liebe zum Weitergeben des Wissens und das auf eine kreative Art und Weise, sodass auch Wissen lebendig vermittelt wird und anschaulich vermittelt wird und letzten Samstag, wenn ich das kurz erwähnen darf, hatte ich dann einen kleinen Höhepunkt, meine erste Theateraufführung, wo
Ach,
ich also in
stimmt.
einer Premiere jetzt zum ersten Mal das Gehirn auch auf die Theaterbühne gebracht habe. Und das zeugt von dieser, sagen wir mal, diesen ernsthaften und zugleich verspielten Art, mit der ich versuche, das Wissen in die Welt zu bringen, im Rahmen, wie gesagt, meiner Möglichkeiten.
Ja, also das sei auch nochmal eine klare Empfehlung hier für die Zuhörerinnen. Es gibt von Damir sehr viel, sehr guten Videocontent, frei verfügbar auf YouTube. Da kann man sehr viel finden. Und wenn wir noch in die Tiefe gehen und weiter, dann hat er auf seiner Plattform, das werden wir ja nochmal auch in die Shownotes reinpacken, auch noch Möglichkeiten, wirklich tiefe Videocontent-Elemente zum Gehirn sich anzuschauen. Und ich kann es bestätigen, er konnte in einem Seminar mit etwa, ich glaube, 25 Leuten von wirklich pensionierten, erfahrenen Medizinern, selber Neurowissenschaftlern, Coaches, Berater, quasi alle Fragen fachkundig beantworten und auch für Laien verständlich. Ich hatte eine Woche intellektuelles Brainfood und das mit bester Unterhaltung. Und deswegen haben wir heute auch ein ambitioniertes Programm aufgebaut. Ich habe gerade so ein bisschen meine Unterlagen nochmal durchgeschaut und was haben wir alles gemacht und hoffe, dass ungefähr 3% noch hängen geblieben sind von dem. Und das wäre schon ambitioniert, weil da mir sich auch sehr breit mit Themen beschäftigt und das finde ich so spannend, weil das passt halt auch hervorragend in unseren Podcast hinein, weil sich auch um gesellschaftspolitische Themen beschäftigt. Aber wenn wir so ein bisschen in die Entwicklung des Gehirns reingehen, mal wirklich in die Historie, kannst du uns noch mal so einen Abriss geben, wie hat sich eigentlich das menschliche Gehirn entwickelt?
Ich wandere einfach mal auf einer Zeitachse und versuche ein paar zentrale Punkte herauszuarbeiten. Punkt 1, vor 6 Millionen Jahren, gut 6 Millionen Jahren, kam die Abspaltung vor Menschen-Affen-Linie. Da hat es lange Zeit gedauert, bis sich der aufrechte Gang entwickelt hat. Und trotz des aufrechten Gangs, trotz der Veränderungen, die sich hier ereigneten, zum Beispiel auch, dass das Soziale stärker bei unseren Vorfahren in den Vordergrund rückte, hier eine lange Zeit relativ klein. Erst vor 2 Millionen Jahren begann das Gehirn auf einmal leicht und dann rasant zu wachsen. Dort spielten verschiedene Faktoren eine Rolle. Genetik, man hat heute ein Gen entdeckt, von dem man weiß, dass das Nervenwachstum anregen kann. Das wurde vor 5 Millionen Jahren schon gebildet, bei unseren Vorfahren, hat 4 Millionen Jahren nichts angestellt. Erst eine Mutation vermochte es dann, das Gen zu aktivieren. Das zeigt so, wie die Evolution atmet. Das ist so ein Gen, das 4 Millionen Jahre ruht und dann auf einmal wachgeküsst wird und die Nervenzellen wachsen lässt. Dann waren es aber auch andere Faktoren, natürlich auch wie das soziale Verhalten, Handwerkskunst, Umgang mit Werkzeug, Sprache, die sich damals auch schon begann auszuformen, aber auch die Ernährung, ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, mit dem Entdecken und der Zähmung des Feuers und dem Kochen im weitesten Sinne, begann auf einmal die Nahrung, viel leichter und schneller aufnehmen. Und das war doch mal ein Booster für das Gehirn, weil nun die Nährstoffe viel schneller ins Gehirn kamen. So, das heißt, es war eine Entwicklung, die sich über Millionen von Jahren vollzog. Gehirn wuchs. Und dann machen wir einen großen Sprung. Vor 300.000 Jahren dann kam unsere Gattung, der Homo sapiens, dann sagen auf die Weltbühne in seiner archaischen Form. Wir stammen eher von einer moderneren Variante, die vor 200.000 Jahren lebte. Und die kamen dann in einer großen Welle, es gab mehrere Wellen, aber in einer großen Welle vor 50.000 Jahren nach Europa. So, und jetzt kommt was ganz Spannendes. Wenn wir den Menschen verstehen, den Homo sapiens verstehen wollen, wir gehen heute davon aus, dass vor etwa 120.000 Jahren noch einmal unsere Sprachzentren einen Entwicklungsschub durchliefen, zur Sprache sich noch mehr ausformte. Und mit dieser Sprachfähigkeit und weiteren kognitiven Entwicklungen, die wir durchlaufen hatten, kam es auf einmal zu einer Art Kulminationspunkt. Das heißt, auf einmal war da ein Wesen entstanden, das über Sprache und den kognitiven Rahmen, der sich da nun entwickelt hatte, auf einmal in der Lage war, die Wirklichkeit nicht nur zu hinterfragen, die uns umgibt, sondern wir waren auf einmal in der Lage, eine zweite Wirklichkeit gedanklich aufzubauen. Das heißt, der Mensch, der Homo sapiens, war in der Lage, mittels Lernfähigkeit, mittels Gedächtnisbildung, mittels der Fähigkeit zu antizipieren, war einfach mal in der Lage, eine zweite Wirklichkeit in sich zu erschaffen. Das war ein ganz großes Ding. Und auf einmal konnten wir nicht nur die Welt zu fassen versuchen, wir konnten uns auf einmal in der eigenen inneren geistigen Welt bewegen. Das heißt, wir konnten auf einmal erinnern, wir konnten auf einmal Fragen stellen, wir konnten antizipieren, was wird sein, was wird kommen. Und so entstand auf einmal, und sagt immer in der Evolution, wenn so eine neue Entwicklung wie Sprache und, glaube ich, eine besondere Form von Denkvermögen sich ausformen, dann dauert so 30, 40.000 Jahre, bis das dann wirklich sich auch dann manifestiert, vollends. Was war so vor ungefähr 70.000 Jahren bis 50.000 Jahren? Denn auf einmal dort hat der Homo sapiens sich rasant entwickelt, hat sich innerhalb von 10.000 Jahren weltweit ausgebreitet. Da war auf einmal so ein Turbo eingebaut. Das war unter anderem bedingt durch Sprache, durch dieses Denkvermögen, durch diese Wirklichkeitskonstruktion, die wir nun in der Lage waren, in uns aufzubauen. Und damit konnten wir auf einmal Bedeutung austauschen. Wir konnten uns Geschichten erzählen. Wir konnten erinnern. Wir konnten Wissen sammeln und wir konnten Wissen weitergeben. Das war ein Riesenschub. Vor 70.000 Jahren noch gab es wahrscheinlich sechs Menschenarten auf der Erde. Sechs. Wir sind die einzigen, die übrig geblieben sind. Und hier wäre mein Argument, das habe ich auch im Theaterstück so formuliert, es hat nicht der Stärkste überlebt, es hat der überlebt, der Bedeutung beimengen konnte, der Geschichte erzählen konnte, der Ideen konzipieren konnte, Ideen weitergeben konnte. Und so konnten Gemeinschaften entstehen. So konnten Menschen sich sammeln unter einer Idee, unter einem Plan, unter einem Konzept, unter einer Vision. Gemeinschaft konnte ausgeformt, organisiert werden. Und das war der Riesenschub unserer als Homo sapiens. Und dann vor 12.000 Jahren begann dann das, was wir heute die neolithische Revolutionen, das heißt, die Menschen wurden immer mehr sesshaft, Ackerbau, Viehzucht. Und so hat sich noch einmal jetzt ein großer Veränderungsschub ereignet, nämlich der Mensch wurde eben einfach sesshaft. Es kamen Dinge in die Welt wie Handel, Städte, damit auch Technik, die sich nun weiterentwickeln in einem rasanten Tempo. Und so, dass wir die letzten 10.000 Jahre da nochmal auch kulturell und technisch einen dramatischen Entwicklungsschub durchlaufen haben. Was uns heute auszeichnet, ist, dass wir all diese lange Geschichte in uns tragen, aber eben unsere Sprachfähigkeit, unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Fähigkeiten, Pläne zu machen, zu antizipieren, zu hinterfragen, weiterzuentwickeln, das hat sich immer weiter ausdifferenziert. Und dazu kommt jetzt noch ein wichtiger Aspekt, der das Ganze trägt, nämlich etwas, was den Homo sapiens besonders auszeichnet, sind unstillbar Neugierig. Das ist der Turbo erst, der alles andere ja sozusagen zu tragen vermocht hat, der uns immer wieder über die Grenzen hinaus treibt. Sowohl über die Grenzen als solche, wie auch über uns selbst hinaus. Und diese Mischung, das ist das, was uns als Homo sapiens besonders auszeichnet. Diese biologische Anpassungsfähigkeit, diese kulturelle Lernfähigkeit, soziale, was wir durch gemeinsame Geschichten und Ideen gut organisieren konnten. Und dann diese Neugier, die uns immer wieder angetrieben hat und antreibt, immer wieder über die Grenzen hinauszugehen. Das sind sozusagen die Kernmerkmale des Homo sapiens.
Super spannend. Wenn wir haben natürlich jetzt, wir sind ein Audioformat und trotzdem kann man ja ein bisschen beschreiben, wie so ein Gehirn aufgebaut ist. Und ich hau mal einfach ein paar Begriffe hier in den Raum. Vielleicht kannst du uns helfen, die so ein bisschen einzusortieren. Man hört ja von Bewusstsein, Vorbewusstsein und Unbewusstsein. Was haben die für eine Rolle? Wo kommt das her? Was können wir steuern und wo passiert das alles im Gehirn?
Stellen wir uns einfach vor, dass das Gehirn ein hochkomplexes neuronales Netz ist, also ein Netzwerk aus 86 Milliarden einzelnen Punkten, das sind die Nervenzellen, aber unvorstellbaren 1000 Billionen Kontakten, Synapsen genannt. Das ist ein unvorstellbar komplexes Netzwerk, was da entstanden ist. Und das sozusagen jetzt auf verschiedenen Leveln, auf verschiedenen Ebenen Funktionen wahrnimmt und sozusagen versucht, die Welt zu erfassen, die Welt zu verstehen und dieser Welt zu überleben. Der allergrößte Teil all dieser Funktionen, die im Gehirn sich vollziehen, laufen völlig ohne Bewusstsein ab. Das allermeiste. Ob jetzt die Organisation der Körperfunktion, die Regulation von Blutdruck, Atmung, Herztätigkeit, Magen-Darm-Peristaltik, der Gehalt an CO2 oder Sauerstoff, der pH-Wert, das läuft alles völlig automatisiert vom Hirnstamm, von tieferen Regionen ab. Dann haben wir Regionen, die die Stressregulation als Aufgabe haben, die uns Hunger empfinden lassen, Durst empfinden lassen, um das Leben wieder zu sichern. Alles das läuft völlig unbewusst ab, dann nur ins Bewusstsein, wenn eben ein Bedürfnis befriedigt werden muss. Dann haben wir Funktionen, die wir mal so jetzt mal vereinfacht darstellen würde als Wertungsinstanzen. Das heißt, alles, was geschieht um uns herum, wie auch in uns, ist nicht neutral. Für unseren Organismus, der überleben möchte, gibt es keine neutralen Reize. Sie haben einen Wert im Sinne einen Wert, wo wir warten dürfen, dass es ein Wohlgefühl geben wird, dass es uns gut tun wird. Oder aber, wo potenzielle Gefahr vielleicht droht oder Belastungen drohen. Aber Dinge sind nicht einfach neutral. Und diese Anfärbung der Ereignisse, ob sie einen Wert haben oder nicht, ob wir uns in Stellung bringen müssen oder ob wir genießen dürfen, diese Zentren, die diese Bewertungen vor allem vornehmen, nennen wir limbisches System. Das wäre sozusagen eine weitere Instanz, also von den unteren Zentren, die eher die Körperfunktionen regulieren oder sehr elementare Handlungsweisen und Affekte unter sich haben, gibt es die limbischen Zentren, die dann eher die Bewertungen vornehmen und entsprechend dann Programme in Gang setzen, um diese Bewertung dann auch in den Handlungsvollzug zu bringen. Und dann gibt es aber auch eine Sphäre, das heißt, stärker eben auf der obersten neokortikalen Ebene, also der Großhirnrinde, nicht nur, aber jetzt so ein bisschen als Schwerpunkt einfach mal definiert. Hier kommt nun eine Fähigkeit hinzu, die uns Menschen doch sehr besonders macht, nämlich, dass wir die Welt nicht nur einfach erleben können, sondern wir wissen zugleich, dass wir sie erleben. Ja, das heißt, Bewusstsein wäre, man könnte auch sagen, eine Art Wahrnehmung zweiter Ordnung. Also ich nehme wahr und weiß zugleich, dass ich wahrnehme. Und das ist das, was wir bewusst nennen und Bewusstsein nennen. Die Frage, braucht es das? Wenn doch das Allermeiste völlig unbewusst abläuft, das heißt ja auch sehr energieschonend, sehr schnell, oft automatisiert. Wieso braucht es dann dieses große Bewusstsein, wo große Bereiche miteinander wechselwirken müssen, um das zu erzeugen, was sehr energieträchtig ist, also sehr viel Energie auch verlangt? Warum brauchen wir das? Können wir nicht einfach so automatisiert fungieren, wie ja, vielleicht es ja auch gut denkbar ist, es gibt so ein Modell in der Philosophie das Zombie-Modell nach dem Motto, wenn ich jetzt jemanden agieren lassen würde und von außen kann ich ja nicht sehen, ob der jetzt gerade bewusst oder nicht bewusst ist, da könnten ja Menschen sich verhalten und sich aus Automatismen gespeist und ich könnte von außen gar nicht sagen, ist der gerade bewusst oder nicht bewusst. Also, und um das zu verstehen, müssen wir verstehen, dass das Bewusstsein nicht nur einfach uns die Welt erleben lässt, sondern es ermöglicht auch Dinge, die sonst nicht möglich wären. Also, das heißt, nur mit Bewusstsein sind wir in der Lage, zum Beispiel in der Zeit zu wandern, Vergangenheit aufzurufen, das Gegenwärtige zu erleben, aber auch Pläne zu machen, die weit in die Zukunft reichen. Das wäre ohne Bewusstsein so nicht möglich. Nur mit Bewusstsein können wir schnell und viele hochdifferenzierte Bilder erzeugen und daraus dann auch Handlungsoptionen ableiten. Nur durch Bewusstsein, jetzt zitiere ich einen Satz aus meinem Theaterstück, nur durch Bewusstsein wird aus einem alten, verblassten Foto eine lebendige Erinnerung unserer Kindheit. Das heißt, dieses Wandern auf verschiedenen Bedeutungsebenen, Wandern zwischen den Wirklichkeiten der äußeren und meiner inneren Wirklichkeit, wo auch das Wandern in der Zeitdimension ist in dieser Form, in dieser Tiefe nur mit Bewusstsein möglich. Und
Ich ganz
so,
kurz, ganz kurz
ja,
eine kleine Nachfrage. Ist es
gerne.
das, was uns auch von der Tierwelt jetzt unterscheidet? Das heißt, wenn wir jetzt Tiergehirne oder auch kluge Tiere wie Affen, Schimpansen, Delfine, also wo ist da so die Trennschärfe, wo sich das so ein bisschen aufspaltet?
Wir dürfen sicherlich davon ausgehen, dass viele Tiere Bewusstsein besitzen. Wir dürfen zugleich aber sehr wohl auch annehmen, dass unser Bewusstsein in dieser hochdifferenzierten Form, also so dezidiert durch Sprache, so feinkörnig aufgelöst, durch die Fähigkeit in der Zeitskala so lang zu wandern, wir dürfen sehr wohl annehmen, dass Tiere zeitig auch antizipieren können, also auch ein Schimpanse hat Hunger und weiß dann, ah, ich muss da hingehen, dort werde ich dann Bananen finden. Aber dieses ist erstens mal an das Bedürfnis gekoppelt und sobald das Bedürfnis gestillt ist, auch wieder erloschen. Also es ist nur ein kurzfristiger Blick in die Zukunft. Aber ein Affe kann nicht sagen, ja, ich muss jetzt einen Affenbaum pflanzen, damit ich in 2 Jahren hier Bananen habe. Das geht nicht. Dieser weite Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft, das braucht dann schon diesen hochkomplexen kognitiven Apparat, den wir haben, um das dann aufbauen zu können. Und dazu eben die fein differenzierte Sprache. Vielleicht, Eddie, erlaubst du mir nochmal dazu noch ein Beispiel zu bringen, weil das, glaube ich, mal so vielleicht den Unterschied nochmal deutlich macht. Vereinfacht kann man sagen, wir nehmen Dinge aus der Welt wahr. Arbeiten Sinnesreize, die von außen hineinkommen. Die werden kurzzeitig, die werden verarbeitet, bei Tieren oft sehr, sehr schnell und sehr kurzzeitig. Und aber aus der Verarbeitung des Wahrnehmungsinhalts wird bei Säugetieren typischerweise sofort ein Handlungsbefehl ausgearbeitet. Wahrnehmung zur Verarbeitung und sofort sozusagen der Handlungsbefehl, sodass Sensorik, das Wahrnehmen und die Motorik, die Handlung, durch eine kurze Verarbeitungsschicht getrennt sind. Weil in der Regel Affen dann sofort auch, ein Schimpanse sieht die Banane und greift zu. Er wird nicht groß philosophieren vorher über die Natur der Banane als solche im Universum. Und das ist der Unterschied. Bei Menschen haben sie jetzt zwischen der Wahrnehmung und dem Handlungsbefehl Zwischenebenen eingezogen. Stücke Schichten, die nun auf einmal Sinnesreize, die hineinkommen, verarbeiten können, aber losgelöst sowohl vom eigentlichen wie auch vom Handlungsbefehl. Also ich habe eine Art Zwischenschicht kommen von der Evolution. Wir als Menschen haben sie bekommen, wo wir losgelöst von Input und Output eine Art Spielwiese erhalten haben. Und wir auf einmal mit den Sinnesdaten fein spielen können, sie verknüpfen können, miteinander neu kombinieren können. Und dann erst irgendwann kann das dann in einen Handlungsbefehl einmünden. Aber das muss gar nicht und kann auch viel später sein. Genau dieses Feld zwischen Wahrnehmung und Handlung, dieses Zwischenfeld, das hat sich in der Evolution, im Gehirn des Homo sapiens besonders stark ausgeprägt. Und das ist diese Sphäre des Denkens, die wir haben. Und nichts davon muss zur Handlung werden. Wir sind frei, völlig nur zu denken, ohne es gleich in einen Handlungsbefehl zu überführen. Das macht unsere innere Wirklichkeit so facettenreich. Und es macht auch unsere Fähigkeit aus, zu planen, zu kombinieren, Dinge auszuloten innerlich oder zu sagen, welche Handlungsoption nehme ich denn mal? Jetzt spiele ich mal 10 verschiedene durch. Das kann ein Schimpanse nicht. Das ist dieses freie Feld der, sag ich mal, Netzwerke, die frei agieren können auf einer höheren abstrakten Ebene und die ein Stück entkoppelt sind von der reinen Sensorik und der reinen Motorik. Das macht uns aus. Und dort entsteht das Bewusstsein dann auch. Und das macht uns sozusagen es möglich, die Welt dann so tief zu erleben, so tief zu erfahren und so tief auch innerlich zu durchwandern.
Mhm. Und das kannst du noch auf das Vorbewusstsein, das Unbewusstsein so ein bisschen eingehen, was das für eine Bedeutung für uns hat und was da quasi automatisiert abläuft?
Es gibt einfach ganz viele Prozesse, die sind prinzipiell unbewusst. Das heißt, die also was im Hirnstamm passiert, was im Zwischenhirn passiert, was in großen Teilen auch sogar der Großhirnrinde passiert, ist unbewusst. War es immer schon und bleibt es auch. Dann gibt es Elemente, die haben wir zum Beispiel irgendwann bewusst erfasst, bewusst gelernt zum Beispiel. Aber die sind dann, weil sie vielleicht sehr früh sich manifestiert haben oder weil sie nie wieder aufgerufen wurden, sind sie ein bisschen in die Tiefe abgeglitten. Das heißt, sie sind jetzt per se erstmal unbewusst, können aber durch bestimmte Kopplungen, durch bestimmte Assoziationen, durch bestimmte Prozesse, können sie zu Bewusstsein gelangen. Sie sind sind per se verfügbar, wenn auch schwieriger. Oder vielleicht muss man manchmal auch nachhelfen mit hypnotischen Mitteln oder mit assoziativen Kopplungen. Aber sie sind sozusagen erstmal nicht bewusst, aber können per se bewusst werden. Die würden wir dann vorbewusste Prozesse nennen. Und so gesehen kann man sagen, das, was wir tun, ist, wenn wir jetzt, wie wir beide in diesem Moment, sind uns dessen, was wir tun, bewusst. Wir wissen, dass wir hier sind. Wir wissen, um unser Handeln gerade, haben diese Wahrnehmung zweiter Ordnung. Aber selbst dieser bewussten Sphäre ist es aber so, dass ein Großteil des Tages wir zwar bewusst sind, aber in Wahrheit innerlich auf so einen Autopiloten schalten. Also wenn wir beide zum Beispiel ins Auto uns setzen und eine Strecke entlang fahren, die wir schon 1000 Mal entlang gefahren sind, dann sind wir zwar beim Autofahren, aber in Wahrheit wird das Autofahren völlig automatisiert ab. Und wir sind entweder so halb dösend oder so im Parktraum. Das heißt, selbst in der bewussten Sphäre sind wir oft gar nicht so richtig bewusst da, sondern so eher halb Parktraum, halb dösend, im Automatisierungsmodus unterwegs. Das heißt, so tatsächlich voll da, voll bewusst, in voller Intention, was fokussierend, was ich gerade tue, das ist nur ein ganz kleiner Teil unseres Tages. Selbst das wache, bewusste Sein ist zu einem großen Teil geprägt von automatisierten Prozessen und einem eher so, ja, man sagt so tagträumerischen Atemgehen.
Und das ist ja, wenn das Spannende, wenn wir jetzt in gucken in Therapie, Coaching und Beratung, dass wir ja ganz viele automatisierte Denkprozesse haben, Denkfallen haben und Automatismen haben. Wie kann es gelingen, so Gewohnheiten, Automatismen irgendwie bewusst wahrzunehmen und zu verändern?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, dass das wirklich unterschätzt werden darf. Und dass hier manchmal auch Menschen sehr leichtfertig die Behauptung aufstellen, das kann man ganz leicht knacken. Nein, das kann man nicht leicht knacken. Das ist anspruchsvoll. Ich glaube, jeder von uns weiß, wie es uns selbst geht, wenn wir Dinge verändern möchten, so in Fleisch und Blut von übrigen sind, ja. Also, ganz einfach, rein neurobiologisch haben wir einen ganz wichtigen Hirnteil. Es ist so ein großes, schönes, rundliches Gebiet, das liegt unter der Großhirnrinde. Und der Name dieser Struktur ist doch Basalganglien genannt, korrekterweise heißen sie Basalkerne. Die Basalkerne sind ein Teil des Großhirns, nur ein Teil, der eben nicht in der Großhirnrinde liegt, sondern unterhalb dieser Großhirnrinde. Man sagt gerne auch dazu, subkortikal, unter dem Kortex, unter der Rinde. Und dieses mächtige Kerngebiet ist für unser Leben, unsere Lebensgestaltung enorm wichtig, weil alles das, was wir sehr häufig durchgeführt haben, alles das, was wir quasi zu einem Automatismus haben werden lassen, zu einer Fertigkeit, zu einer Gewohnheit, das wird über diese Basalkerne organisiert. Sie sind unser Handlungsgedächtnis, auch unser motorisches Gedächtnis, aber vor allem sind sie unser Fertigkeitengedächtnis. Und das Gehirn ist es unvorstellbar angenehm, weil energieschonend einen notwendigen Handlungsakt über die Basalkerne ablaufen zu lassen. Weil das heißt, flüssig und ohne großen Energieaufwand. Deshalb belohnt das Gehirn auch all die Dinge, die ich über die Basalkerne automatisch durchführen kann, weil es eben effizient ist und energieschonend. Und dann sagt das Gehirn, du, ich belohne dich jetzt, weil jetzt hast du mir was Gutes getan. Du hast mich nämlich gerade sehr strapaziert und mich sehr energiearm arbeiten lassen. Und alles, was über die Basalkerne organisiert wird, also alle Fertigkeiten, alle Gewohnheiten, und das bezogen nicht nur auf die Motorik, sondern eben auch auf Denkgewohnheiten, auch auf emotionale Gewohnheiten. Das alles wird in den Basalkernen besonders effizient, heißt stark eingeschrieben. Und dann ist es sehr stabil. Und das heißt, wenn ich es verändern möchte, ist es möglich, aber es bedarf tatsächlich auch einer größeren Anstrengung. Das heißt, ich muss mir selbst und damit meinem Gehirn muss klar sein, wenn ich etwas verändern möchte, wofür, weshalb, was ist der Sinn des Ganzen, was ist der Nutzen des Ganzen? Und der muss groß genug sein. Das heißt, dann kann ich neue Netzwerke aktivieren und in den Basalkernen die alten etwas schwächen. Ich werde sie nicht löschen, ich werde sie schwächen, aber ich kann neue Netzwerke etablieren, gehende erweitern und so auf alternative Handlungsmuster hinentwickeln. Aber das braucht uns Geduld. Und hier kann ich auch nur jedem Menschen ans Herz legen, auch mit sich selbst etwas gnädiger zu sein, geduldiger, weil etwas, was sich so fest in die Basalkerne eingeschrieben hat, braucht Zeit, um erweitert, verändert und durch neue Netzwerke ergänzt zu werden. Und es braucht dafür eine hohe Motivationskraft. Ich muss also den Nutzen, muss für mich emotional spürbar sein. Ich muss wissen, wenn ich das und das jetzt verändere und stattdessen das und das und das mache, dann muss der Nutzen für mich spürbar und emotional tragend sein.
Und jetzt sprichst du schon auch in diesem Podcast von Masken ein ganz wichtiges Thema an, nämlich Emotionen, Emotionskonstruktion. Ich hatte auch schon Ruben Langwara zum Beispiel hier von der Resilienzakademie, wo du ja auch schon gesprochen hast. Wie entstehen denn aus deiner Perspektive Gefühle? Sind das reine Konstrukte? Wo entsteht sowas und welche Rolle spielt das Gehirn dabei?
Diese Frage ist sehr anspruchsvoll, weil tatsächlich momentan in der Forschung hier keine einheitliche Meinung besteht. Ich persönlich vertrete eine Mittelposition, weil ich glaube, dass beide Extreme dem Phänomen nicht gerecht werden. Vielleicht darf ich einfach kurz diese beiden Extreme skizzieren, damit alle, die uns zuhören, sich ein Gesamtbild machen können. Wir haben auf der einen Seite Theorien, wie sie von einem großen Forscher wie Jan Panksepp vertreten werden. Das war ein großer Neurobiologe, Emotionsforscher, einer der ersten großen seines Faches. Panksepp hat postuliert, dass es im Gehirn bestimmte Netzwerke gibt, konkrete Netzwerke, die, wenn sie aktiviert werden, dann auch mit ganz bestimmten Emotionen einhergehen. Also er ging davon aus, wir haben im Gehirn eine feste Verdrahtung verschiedener, auch angeborener, emotionaler Netzwerke. Das ist ein Angstnetzwerk, ein Netzwerk für Scham, eins für Wut und so weiter. Also er hatte sozusagen dieses Bild, gute Netzwerke, davon angeboren, wo ein Netzwerk auch ganz konkret eine bestimmte Emotion dann auch entstehen lässt. Die ganz andere und damit einhergehend dann auch bestimmte motorische Muster, bestimmte Expressionen, die damit einhergehen, bestimmte mimische Aktivitäten und so weiter, der hier alles relativ fest verdrahtet. Das andere Extrem, das wären die reinen konstruktiven Theorien. Das heißt also Theorien, die davon ausgehen, nein. Emotion ist nicht etwas, was im Gehirn schon sich verzaubert findet, sondern wir haben Ereignisse. Diese Ereignisse werden erfasst auf einer höheren Ebene. Und dort wird das Ereignis abgeglichen mit Erfahrungswerten, wird eingeordnet und dann wird daraus erst eine Emotion konstruiert. Und das geschieht auch vor allem dann schon erst auf höherer Ebene, weil komplexe Konstrukte brauchen eben den Zugang zum Gedächtnis, brauchen den Zugang zum Kontext, brauchen den Zugang zu vorherigen Erfahrungen. Und das wird dann ausgeformt und dann wird daraus ein Zustand konstruiert, den wir als Emotion erleben, als Gefühl erleben. Das sind die beiden Extreme. Einmal reine Konstruktion auf höherer Ebene, einmal Netzwerke, die konkret für bestimmte Emotionen stehen. Ich persönlich glaube, dass wir hier uns in der Mitte gut aufstellen können. Wieso? Was wir tun müssen, ist Folgendes. Wir müssen anerkennen, dass es verschiedene Ebenen und damit verschiedene Qualitäten und emotionaler Aktivierung gibt. Und das reicht eben von sehr einfachen Konstrukten und ganz einfachen Netzwerken, die bestimmte regulatorische Funktionen nur wahrnehmen, bis hin zu komplexen Konstrukten auf höherer Ebene. Ich glaube, dass wir hier diesen Unterschied machen müssen. Also, das heißt, wenn wir einfach sagen, Emotionen sind ja vor allem im weitesten Sinne Bewertungsprozesse. Zwar Bewertungen, wenn ich gesagt, Bewertungen, die dann aber in Programme überführt werden. Also das Gehirn macht eine Bewertung und aus der Bewertung folgt ein Programm, das dann die, wenn man so möchte, Umsetzung dieser Bewertung nach sich ziehen möchte. Und dieses Programm, was entsteht, nenne ich eine emotionale Aktivierung. Bewertung, nehmen wir ein Beispiel. Und hier gilt es zu verstehen, dass diese Bewertungen verschiedene Qualitäten aufweisen können. Wenn wir von unten vom Hirnstamm nach oben wandern, dann ist in der tiefsten Hirnstammebene die Bewertung einfach ganz banal gefragt, ist mein Sauerstoffgehalt im Blut korrekt? Ist mein CO2-Gehalt im Blut korrekt? Ist mein Blutdruck richtig eingestellt? Wenn ja, dann ist gut. Wenn nein, dann werden jetzt Mechanismen in Gang gesetzt, um das wieder ins Lot zu bringen. Das wäre die einfachste Form von Bewertung. Das spüren wir überhaupt nicht. Das läuft völlig unbewusst ab. Und natürlich durch sehr wohl dafür auch von geformte und dafür auch ja auch von der Evolution entwickelte Netzwerke. Die sind schon stabil und haben dann ihre je spezifische Funktion. Atmung, Hitzschlag, Blutdruck und so weiter. Gehen wir eins höher. Die nächste Form von Bewertung, das nehmen wir mal den Zwischenhirn, das ist der Hypothalamus im Zwischenhirn. Und der macht uns gleich auch. Der sagt, ich schaue mir die Sachen an, wie ist der Blutdruck? Ah, der fällt ab gerade. Der Hypothalamus ist nicht gut. Bewertung ist nicht gut, da muss ich gegenregulieren. Und was macht er jetzt? Er lässt uns Durst empfinden. Damit wir mehr trinken, mehr Volumen kommt auch ins Blut, der Blutdruck steigt. Das heißt, hier ist die Bewertung schon eine Ebene höher und aus der Bewertung erfolgt das Programm, habe Durst. Das wäre auch eine Art von emotionaler Befriedigung im weitesten Sinne. Die nächste Ebene von Bewertung wäre noch eine Stufe höher. Jetzt gehen wir mal so in die höheren limbischen Zentren. Jetzt kommen wir schon zum Großhirn. Das heißt, wir haben im Großhirn oben auch eben limbische Anteile. Die liegen meistens so, wenn man sich so vorne den vorderen Großhirnbereich vorstellt, da haben wir ja vorne die Trennung zwischen den beiden Hemisphären, zwischen den beiden Hirnhälften. Und wenn wir da vorne mittig reingehen, der mediale präfrontale Kortex, der ist sehr stark limbisch. Und wenn man da hineingeht, da haben wir dann Bewertungen im Sinne von, wie fühlt es sich an für mich? Ich muss eine Entscheidung treffen. Ist es das oder das? Fühlt es sich für mich gut oder schlecht an? Das wäre die nächste höhere Ebene von Bewertung und mit bewussten Anteilen. Und die Programme, die hieraus nun erwachsen, die Programme treiben uns dann eben an, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. Das heißt, wir sehen, bei dem Gehirn haben wir die Notwendigkeit, dass Dinge bewertet werden müssen. Aus der Bewertung folgen Programme, die unsere Bewertung umsetzen möchten in Verhalten, in Reaktionen. Und da aber haben wir eben verschiedene Abstufungen von elementaren, ja, körperlich orientierten Programmen bis hin zu höheren Programmen, wo sogar ein bewusstes Wägen erfolgt. Und da finden wir also sowohl stabile Netzwerke wie auch dann auf höherer Ebene auch Konstrukte, die mit dem Gedächtnis Vergleiche anstellen und die aktuelle Kontext Aspekte mit einbeziehen und so, dass beide Theorien, beide Extreme korrekt sind, aber nicht im Sinne eines Entweder-Oder, sondern wir müssen ein Level dazu im Auge haben. Und wenn diese emotionalen Programme tatsächlich auch dann eine gewisse Stärke erreichen und damit auch dann zu Bewusstsein kommen, dann erst sprechen wir von Gefühl. Also ein Gefühl ist ein zu Bewusstsein kommender Aktivierungsakt. Also wenn ein emotionales Programm auch dann in seinem Ergebnis, in seiner Folge zu Bewusstsein kommt, dann würden wir von einem Gefühl sprechen.
Okay, super, danke. Und das macht bei mir gleich was auf, wenn ich das Thema höhere Gefühle. Ich bin Vater von zwei Töchtern, verheiratet. Das heißt, ich habe mit sehr vielen Gefühlen zu Hause zu tun. So, und dann frage ich mich, na, ist das jetzt alles soziale Konstruktion bei mir oder ist das genetisch? Das heißt, ich weiß, du bist ein Freund von klaren Worten. Gibt es denn, wie unterscheidet sich oder unterscheidet sich ein männliches von einem weiblichen Gehirn?
Erstens, es gibt Unterschiede. Wir sind in verschiedenen Bereichen nur sehr, sehr wenig ausgeprägt, aber es gibt sie natürlich. Wir dürfen einfach nicht vergessen, unser Gehirn, wie ich es gerade vorhin kurz skizziert habe, hat, wenn man jetzt diese Homininenreihe nimmt, unserer Vorfahren eine 6 Millionen währende Entwicklungsgeschichte durchlaufen. Und natürlich gab es hier verschiedene körperliche Voraussetzungen, es gab verschiedene Aufgaben, es gab verschiedene Schwerpunkte. Die variierten natürlich von Zeit zu Zeit, von Epoche zu Epoche, aber es gab natürlich gewisse Grundmuster, allein schon aufgrund der Körperlichkeit. Und wir reden jetzt nicht über Konstrukte wie zum Beispiel das Patriarchat oder so etwas. Was wahrscheinlich erst, es gibt ein ganz spannendes Konzept von einem sehr, sehr bekannten Paläoanthropologen, der sagt, das eigentliche Patriarchat, das entstand wahrscheinlich erst mit der neolithischen Revolution. Also erst, dann so also erst vor 12.000 Jahren so langsam in die Welt zu kommen, nämlich in dem Moment, wo Besitz in die Welt kam, wo Güter getreten wurden, vererbt wurden, geschützt werden mussten, da erwuchs wahrscheinlich erst das Patriarchat, wie wir es heute definieren. In den Jahrmillionen vorher gab es je nach Lebenskontext Schwerpunkte der Aufgabenverteilung, aber die Geschlechter waren dort stärker abhängig voneinander. Weil man so schön immer sagt, der Mann ging auf die Jagd, ja, das tat er. Und er kam oft mit leeren Händen zurück. Das heißt, was die Frauen gemacht haben, war genauso bedeutsam und genauso fürs Überleben wichtig. Und diese gegenseitige Abhängigkeit, die hielt diese Balance der Geschlechter aufrecht. Und wie gesagt, erst dann später kam dann dieser Wandel, also relativ spät, wirklich spät, 6 Millionen Jahren, erst die letzten 12.000 Jahre. Aber bei diesen verschiedenen gleichwertigen Aufgaben gab es Unterschiede. Alleine aufgrund der körperlichen Ausstattung und den körperlichen Möglichkeiten. Da gibt es eben gewisse Schwerpunkte, die sich auch im Gehirn und in seiner Ausstattung zeigen. Das heißt also als Beispiel, wir haben natürlich dieses Phänomen des Sozialen, das stärker bei der Frau verortet ist. Sprache, Soziales, Integration der Gruppe, da sind die Frauen stärker. Auch klar, wir reden jetzt immer von statistischen Mittelwerten, ganz klar. Ne? Auf der anderen Seite, Männer sind etwas durch motorisch stärker, keine Frage. Wenn also wir uns anschauen, dass die Muskelmasse, die Sehnenstruktur viel stabiler beim Mann ist, dann hat das auch natürlich im Gehirn einen Effekt, weil die Körperlichkeit und das Gehirn ja kohärent sein müssen, stimmig sein müssen. Männer sind etwas stärker im Kontext von virtuellen Aufgaben, mit Figuren, die sich im Raum drehen, räumliche Vorstellung, da ist der Mann stärker. Spannenderweise, wenn man bei der Frau diese Tests macht, variiert ihre Kompetenz ganz stark im Lichte des Östrogenspiegels. Wenn der Spiegel bei der Frau, wenn der Östrogenspiegel sehr hoch ist, dann ist sie bei den sprachlichen Aufgaben stärker. Wenn bei der Frau der Östrogenspiegel runter sinkt, dann ist sie bei den geometrischen Aufgaben stärker. Das ist auch faszinierend, dass die Hormone hier auch einen direkten Einfluss haben. Dann gibt es zum Beispiel ein Hirnbereich im Hypothalamus, im Zwischenhirn, also ein Kerngebiet, Nucleus Preopticus Medialis, ein Name zum Fürchten. Aber dieser Kern vereint beim Mann zwei Phänomene. Wenn das in einem Kern gemeinsam organisiert, ist einmal das Aggressions- und Territorialverhalten und das Sexualverhalten, das ist hier in einem Kern organisiert. Der Frau sind Sexualverhalten und Aggressionsverhalten getrennt im Gehirn. Also hier sehen wir also rein anatomisch gewisse Unterschiede in der Organisation bestimmter Funktionen des Gehirns. Es gibt dann ganz spannende Studien, die immer wieder auch dann zeigen, dass wir eben von dieser biologischen Ausstattung wahrnehmen und handeln sind. Jetzt darf ich eine Studie zitieren, die bei den Frauen folgendes Ergebnis gezeigt haben. Wenn man Frauen Bilder zeigt von Männern, sollen diese Bilder bewerten. Studien muss man immer eines die Bilder so schnell zeigen, dass ein Nachdenken nicht möglich ist. Sonst hat man die kognitiven Verzerrungen. Und wenn man das tut, dann zeigt sich, dass Frauen zu Beginn ihres Zyklus eher die Gesichter von Männern präferieren, die eher liebevoll und weich wirken. Kurz vor ihrem Eisprung präferieren Frauen Männer mit kantigem Gesicht, also eher ein männlicher Ausdruck. Das ist zum Beispiel etwas, was immer wieder gezeigt werden konnte. Bei Männern sind andere Phänomene. Das ist eine Studie, die kann ich heute schon kaum noch durch ein Integrat käme. Noch vor 30 Jahren waren solche Studien möglich. Und zwar hat man Folgendes gemacht. Männer saßen jetzt quasi in ihrem Scanner und sollten nun Frauengesichter bewerten. Im Sinne von, sind die Damen für mich schön, reizvoll oder weniger reizvoll? Und dann machen die halt ihre Analyse schnell, sehr schnell, muss sehr schnell gehen. Wie gesagt, es darf kein Nachdenken möglich sein. Und dann sagen die Herren, ja, die Dame finde ich reizvoll, die weniger, die ja, die weniger, die ja, die weniger. Wenn man diesen Ablauf wiederholt, aber mit einem kleinen Unterschied. Nämlich, die Mann wird, ohne dass sie es merken, in die Kammer hineingegeben, den sie verlieren. Aber sie merken, es ist so dezent, dass sie es gar nicht merken. Und diesen Duft, den sie leicht bekommen, ist ein Duftstoff des Vaginalsekrets enthalten. Und wenn Männer das inhalieren, dann bewerten sie alle Frauenbilder als schön. Also wir sehen, es gibt hier Unterschiede in der Wahrnehmung der Welt, im Handeln, im Bewerten. Und das ist abhängig vom Gehirn und seiner hormonellen Ausstattung.
Ja, also finde ich einen ganz spannenden Aspekt, auch gerade dieses Zusammenspiel. Also wir haben jetzt auch in unserem aktuellen Buch New Work und Resilienz hat auch eine Dame, Leonie Müller, einen Beitrag geschrieben über wie je nach hormonellem Zyklus die Präferenz nach bestimmten Arbeitstätigkeiten gewählt werden kann. Das heißt, es gibt so eine Phase, wo man sagt, okay, ich mache eher die Buchhaltungsgeschichten gerne, dann gehe ich gerne in Vertrieb, dann mache ich Marketing, dann mache ich XY, je nach einem bestimmten Zyklus. Und du hast auch ein sehr schönes Modell entwickelt, was ich total spannend finde oder weiterentwickelt, was unterschiedliche Facetten mit abdeckt. Das heißt, wir haben einmal so ein Grundschema, kennt man das vielleicht so ein bisschen von einem DISC-Modell. Dahinter liegt aber auch so ein bisschen das Riemann-Thomann-Modell. Und das hast du dann mit Hormonen unterlegt. Mhm. Kannst du uns mal so ein bisschen so einen Einblick geben, was du da entwickelt hast?
Das ist ein Modell, das, wenn man so möchte, eine Integration ist von verschiedenen bestehenden Modellen, wo ich einfach verschiedene Dimensionen zusammengeführt habe. Das heißt, die Grundmatrize, das sind unsere elementaren Grundbedürfnisse, die wir alle haben, mit je unterschiedlicher Ausprägung. Also wir alle haben ein Bedürfnis in uns nach Nähe und Bindung. Das ist ein Überleben des Menschen, wäre ohne dieses Bedürfnis nicht möglich. Wir haben alle ein Bedürfnis, also das heißt, wir alle trachten danach, schutzgebende und vertrauensvolle Bindungen und Beziehungen aufzubauen. Wir alle möchten aber auch dem Chaos nicht anheimfallen. Das heißt also, wir alle haben auch ein Bedürfnis nach Ordnung und nach Kontrolle des Lebens. Weil erst das schenkt uns Orientierung, erst das macht uns handlungsfähig. Und beide Aspekte haben sozusagen hinter sich das Bedürfnis nach Sicherheit. Sowohl die Nähe und Bindung, wie auch Ordnung und Kontrolle. Haben wir aber zu viel der Sicherheit, kann es auch Langeweile geben. Das heißt, wir haben dann wieder ein Erregungssystem. Das kann man auch als Erregungssystem bezeichnen, wie es Norbert Bischof tat, oder als Lustgewinn- und Unlustvermeidungssystem, wie es Grave nannte. Das System, was uns antreibt, was uns die Welt entdecken lässt, was uns neugierig macht, was dafür sorgt, dass Neues uns erregt. Das ist das dritte System. Und dann haben wir alle natürlich als soziale Wesen auch ein Bedürfnis, uns sozial zu etablieren, eine Position in der Gemeinschaft einnehmen zu können. Das ist das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstwert. Das, wenn man so möchte, sind Grundcharakteristika unseres Daseins, sind die Grundbedürfnisse, die entstanden sind, weil sie, wenn man so möchte, uns in der Welt stabilisieren, in der Gemeinschaft stabilisieren, aber uns zugleich aber auch Antrieb und Kraft zum Handeln geben. Wir alle haben alle vier, nur mit verschiedener Ausprägung und verschiedener Kombination, wobei die meisten von uns auch eine Art Heimatfeld haben. Das heißt, ein Bedürfnis, das mein Wesen besonders stark widerspiegelt, was mich sehr stark auch innerlich antreibt. Und wichtig ist nun, dass diese Bedürfnisse eben auf verschiedenen Skalen nochmal angeschaut werden können. Das heißt also, sowohl das Nähe-Bindungsbedürfnis, wie auch der Wunsch nach Ordnung und Struktur sind ja eher für Stabilität. Das sind sehr stabile Persönlichkeiten, die diese besonders stark zeigen. Auf der anderen Seite sind das Erregungssystem und das Autonomie- und Selbstwertsystem sind eher offen für Veränderung, sind eher dynamischer in der Welt unterwegs. Also haben wir eine dynamische Hälfte, Das sind die oberen beiden, also Erregung und Autonomie. Und wir haben eine stabile Persönlichkeitsstruktur, die eher sich in Sicherheit, Ordnung und Bindung mehr beheimatet. Von den Botenstoffen her sind die Menschen mit einer sehr starken Nähe-Ebene, die das Bedürfnis nach Nähe und Bindung sehr stark ausgeprägt in sich vorfinden, sind ja eher im Bereich der Feinfühligkeit zu Hause. Und sie sind, wenn sie in Gute mit sich selbst sind, sind sie Menschen für die Gemeinschaft unendlich wertvoll, weil sie ja, wenn man so möchte, der Kitt unserer Gemeinschaft sind. Sie sind die Menschen, die alle zusammenhalten, die Verständnis haben, die relevant sind, die auch zuhören können und eben feinfühlig mit der Welt umgehen. Sie machen die Welt menschlicher. Zugleich aber sind sie, wenn das Ganze etwas zu stark sich ausprägt, weil man ganz vielleicht mal, Danny, noch mal, vielleicht, wenn du mir noch mal erlaubst, einen Schritt zurück. Diese vier sind alle in uns vorhanden, mit verschiedener Ausprägung. Und das ist die große Herausforderung, weil psychische Gesundheit kann nur erreicht werden, wenn die vier einigermaßen in der Balance sich bewegen. Das heißt, Balance heißt, keins der Bedürfnisse sollte verletzt werden, negiert werden. Wenn das geschieht, dann weisen uns schmerzhafte Emotionen genau darauf hin. Also habe ich keine Nähe, keine Bindung, dann zeigen sich natürlich Trauer, Einsamkeit und auch Angst. Habe ich keine Ordnung, keine Struktur, keine Kontrolle in meinem Leben, dann zeigen sich Unsicherheit, Stress und auch hier Angst. Habe ich bei der Erregung Gewinn, wenn sich das in meinem Leben nicht zeigt, dann zeigt sich Antriebslosigkeit, Unruhe, aber auch hier Anhedonie, Haltlosigkeit. Habe ich keine Autonomie, kein Selbstwert, dann zeigt sich Minderwertigkeitsgefühl, dann zeigt sich aber Wut, Ärger. Das heißt, die schmerzhaften Emotionen verweisen darauf, dass eines der Bedürfnisse nicht erfüllt wurde oder sogar verletzt wurde. Das andere Extrem ist, wenn eines der Bedürfnisse sich zu stark ausgeprägt zeigt, also eine Art Enthemmung vorliegt. Dann kann nämlich aus der Nähe und aus dem Nähe- und Bindungswunsch wird dann eben im schlimmsten Fall die Depression. Und diese Menschen haben dann reagieren sehr stark auf Stress, haben die Tendenz, dann hohe Cortisolwerte zu zeigen und einen Serotonin Fall zu zeigen. Und das ist dann ein Korrelat, nicht selten für Angst und Depression. Die Menschen im Feld der Ordnung und Struktur, auch die, wenn es gut läuft, super, sind die Menschen, die uns eben vor dem Chaos bewahren. Wenn aber das auch nicht enthemmt zeigt, dann droht hier der Zwang. Weil auch diese Menschen neigen dazu, eher bei Belastung einen Serotonin-Abfall zu zeigen und damit auch, und auch sie reagieren eher leichter auf Stress. Und da ist dann der Zwang leider sehr bedeutsam, einmal auch hier die Angst. Auf der anderen Seite, Erregung, wir haben viel Dopamin, sind sehr aktiv, sehr dynamisch in der Welt unterwegs, sind nicht so stressempfindlich, deshalb auch sehr risikofreudig. Wenn sich aber das auch enthemmt zeigt, wenn das zu stark aus den Fugen gerät, das Bedürfnis lebensbestimmend wird, dann droht eben so ein Dopamin-Overkill. Das heißt, dann werden die Sensation-Seeker bis hin dann die Suchtkandidaten. Und dann beim Feld der Autonomie des Selbstwerts, wenn das aus den Fugen gerät, wenn das enthemmt sich zeigt, wir haben hohe Testosteronwerte, auch wenig stressempfindlich, haben nicht selten etwas weniger Oxytocin, wenn die beiden unteren etwas stärker belegt sind, da droht dann hier eher bei Enthemmung der Narzissmus und auch eine Form von Machtgier. Sie sehen, diese Bedürfnisse sind alle da. Sind sie einigermaßen ausgewogen, ausbalanciert, dann haben wir Wohlgefühl. Dann fühlen wir uns sicher, entstresst, sind gut in der Welt aufgestellt, die Welt macht Sinn, ist handhabbar für uns, wir erfreuen uns an Neuem, am Spannenden und haben einen sozialen Platz in dieser Welt, wo wir auch eigenständig unsere eigenen Leistungen erbringen dürfen und können. Wird aber ein Bedürfnis nicht erfüllt, verletzt, zeigen schmerzhafte Emotionen das an, zeigt sich ein Bedürfnis enthemmt, dann wirkt es sich lebensbestimmend aus und unterjocht gleichsam die anderen Bedürfnisse, was dann wieder zu hoher Konflikt führt.
Und jetzt finde ich nur total spannend, das durfte ich bei dir auch lernen und das war eine wichtige Erkenntnis für mich. Also es gibt ja jetzt gerade bei TikTok und in der Jugend einfach so einen Trend, dann was ein Nicht-Psychotherapeut hier, also irgendwelche Laien sagen, okay, das ist Narzissmus, der hat narzisstische Tendenzen und da wird einfach gleich stigmatisiert. Jetzt aber für mich die Frage, es gibt ja so ein paar Begrifflichkeiten, also es gibt einmal diesen Begriff Neurodiversität, dann gibt es jemand ist psychisch krank. Wo ist denn jetzt ein Unterschied, was normal, keine Ahnung, was ist auch normal, was ist durchschnittlich ist, was ist krank und was ist neurodivers?
Ja, das sind spannende Punkte, Danny, die du nennst. Natürlich haben wir immer einen gewissen, sagen wir mal, Mittelwert. Wie in der Gaußschen Verteilungskurve, wir haben in der Mitte die meisten Menschen, die sich um einen bestimmten Punkt, Mittelwert herum sammeln und nach außen Extremen hin wird es immer weniger. Und so haben wir für die meisten Eigenschaften, die uns auszeichnen, solche Gaußsche Verteilungskurven. Und die sind eben dynamisch. Das heißt, natürlich haben wir ein Spektrum allen Eigenschaften, die uns auszeichnen. Jetzt ist die Frage natürlich auch, wie weit dürfen wir das ausdehnen, dieses Spektrum, im Sinne von, wie weit zeichnen wir Dinge noch als in der Norm liegend? Und das ist natürlich auch nicht einfach festzulegen. Das wandelt sich ja auch von Zeit zu Zeit, von Epoche zu Epoche, von Menschenbild, von Weltbild zu Weltbild. Aber ich würde hier ganz klar die Grenze dort setzen, wo Leidensdruck entsteht. Also das heißt, jemand kann in seiner Art, die Welt wahrzunehmen und in der Welt zu agieren, außerhalb einer Gaußschen Verteilungskurve liegen, also außerhalb der Standardnorm, sage ich mal, aber trotzdem mit sich selbst in der Welt zufrieden sein und auch für andere Menschen keine Belastung sein. Und damit hat dieser Mensch das alles Recht der Welt, auch seine eigene Art leben zu dürfen. Der Punkt ist nur der, wann entsteht Leiden? Wann entsteht ein Leidensdruck? Wann ist meine Art des in der Weltseins so organisiert, dass es mit Leiden einhergeht? Sowohl meines eigenen Leidens, wie auch Leiden, das ich vielleicht durch mein Verhalten anderen Menschen zufüge. Hier ist für mich ganz klar die Grenze, wo wir genauer hinschauen müssen, wo wir sagen müssen, braucht es hier jetzt eine Unterstützung der Gemeinschaft? Eine Unterstützung, die den Leidensdruck senkt, die das Miteinander erleichtert und die es den Menschen dann erlaubt, ein Anderssein so zu leben, dass er nicht mit Leiden verbunden ist. Und deshalb gehört es auch zur Wahrheit, dass wir, wenn wir ein Bild uns anschauen, immer auf alle Punkte ernst nehmen müssen. Nehmen wir ein Beispiel. Bei der Neurodiversität wird oft das Beispiel der Autismus-Spektrumstörung genannt als Beispiel, dass das Spektrum eben sehr weit sein kann. Und das ist auch so. Es kann sehr weit sein. Und es gibt viele Menschen mit einer leichten Autismus-Tendenz, die aber wunderbar in der Welt aufgestellt sind, denen es gut geht und die herausragendes Leistenvermögen. Zugleich aber gehört es zur Wahrheit zu sagen, dass 50% der Menschen mit einer Autismus-Spektrum- Störung, Diagnose, ein IQ haben, der so niedrig ist, dass sie einfach viel zu bedürftig sind. Und das gehört zur Wahrheit. Also wir dürfen dann nicht so tun, als wenn jetzt alle Autisten geniale Mathematiker und Physiker seien und damit nur etwas anders zwar drauf, aber ansonsten ja sehr toll und erfolgreich. Das gibt es zum Glück und sehr wohl, aber es gibt auch einen großen Teil von Menschen mit Autismus-Spektrum, die einer Hilfe bedürfen. Und da ist die Diagnose kein Stigma, sondern ein Schutz dieser Menschen, weil eine Diagnose ihnen auch das Recht einräumt, Therapie einfordern zu dürfen, Unterstützung der Gemeinschaft einfordern zu dürfen. Also deshalb empfehle ich hier einen ausgewogenen, einen sehr ehrlichen Umgang mit diesen Begriffen und Phänomenen, einen toleranten, aber keinen naiven, keinen selektiven. Wir müssen dann das gesamte Spektrum uns anschauen und für alle Menschen einen Weg finden, der allen es ermöglicht, sich gut in dieser Welt aufstellen zu dürfen.
Du hast Fugen und da mal reingehen, denn das sind ja im Prinzip, aber hat sich BU eingebaut von der Genetik oder was passiert ist, was passiert da, dass jemand schlauer ist als andere? Ist das genetisch? Kann man das lernen? Was passiert da im Gehirn?
Wir haben im Gehirn das Phänomen, dass tatsächlich der genetische Anteil natürlich immer mit eine Rolle spielt, dass aber im Vergleich zu den anderen Organen des Körpers das Gehirn eher weniger da genetisch determiniert ist. Das heißt, hier ist der Freiheitsspielraum oder sagen wir mal, die Entwicklung, die durch Leben und durch Erfahrung und durch Lernen sich vollzieht, ist hier sehr viel ausgeprägter als bei jedem anderen Organ in unserem Körper. Das heißt also, das Gehirn selbst formt sich auf einer trotzdem dann sehr offen für Entwicklungspotenziale, die entstehen als Anregung durch die Umwelt. Aber es gibt einen Bereich im Gehirn, und der liegt vorne, oben, der berühmte dorsolaterale präfrontale Kortex, da wo ein Großteil der Kognition und des Denkvermögens sitzt. Und das sitzt auch zum Teil zumindest unser Arbeitsgedächtnis. Und das ist sehr wichtig für Intelligenzleistungen. Und dieses Areal, so die heutige Lehrmeinung, die wahrscheinlich, man sagt, bis zu 70% genetisch bestimmt. Und das heißt, was Arbeitsgedächtnis betrifft und damit auch ein wichtiger Aspekt von Intelligenzleistung, da scheint die Genetik sehr wohl eine gewisse Durchschlagskraft zu haben. 70 heißt nicht 100. Immer noch braucht es 30% Umwelt, Fleiß, Aktivierung, Lernen, um dieses Talent dann auch zu entfalten. Aber hier scheint sehr wohl auch genetisch, also salopp formuliert, wenn man sehr intelligent sein möchte, kann man sich die Eltern nicht vorsichtig genug aussuchen. Hier kann man schon ein bisschen was mitbekommen. Aber selbst das ist eben dann immer noch zu 30% durch Umwelt und Lernen und Erfahrung geprägt. Die meisten anderen Hirnareale haben noch einen geringeren genetischen Anteil, der sie, wenn man so möchte, ausformt. Der liegt bei, häufig bei 40, 50%, vielleicht auch noch weniger zum Teil. Also das heißt, insgesamt, Intelligenz gibt es eine genetische Basis, aber die muss dann auch umgesetzt werden. Also nur Genetik allein macht niemanden hochintelligent. Es muss dann gelernt werden, trainiert werden, geübt werden, kombiniert werden, entfaltet werden. Jemand, der vielleicht von der Genetik her nicht ganz so gut bestückt ist, kann aber mit mehr Fleiß, mehr Leistung, mehr Willenskraft, mehr Anregung das sehr wohl kompensieren. Nur zugleich muss man anerkennen, wenn zwei junge Menschen auf exakt gleiche Art und Weise gefördert werden oder sehr intensiv gefördert werden und beide hochmotiviert sind und beide fleißig sind, dass dann sehr wohl es eine Gleichheit geben wird. Dass dann der genetische Unterschied sehr wohl sich auch zeigen wird.
Super. Ich schaue auf meinen Fragenkatalog und sehe, ich habe noch sehr, sehr viele Fragen und dann gucke ich auf die Zeit und sehe, ich habe aber nur noch sehr, sehr wenig Zeit. So. Wir haben ja bewusst die Frage relativ groß gemacht für die Folge, wie funktioniert das Gehirn? Und ich weiß, du kannst oder du hast das Internet auch schon mit viel Wissen dazu gefüllt. Gibt es noch so ein Thema, also ich habe noch Spiegelneuronen, ich habe noch Angst, ich habe noch Stress. Das würde jetzt aber alles in eine Spezialisierung gehen. Gibt es noch so ein Thema, wo du sagst, naja, Danny, das wäre schon nochmal wichtig, dass die Zuhörer das mitnehmen oder hier würde ich gerne einfach noch einen Punkt setzen oder das ist eine persönliche Randnote von dir, die du gerne noch adressieren wollen würdest?
Ja, sehr gerne. Also ein Konzept, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, dass es wirklich sehr wichtig ist für das Verständnis unserer Art, mit Welt umzugehen, das ist die Art, wie wir die Welt wahrnehmen. Und hier gibt es ein Konzept, das wir so seit ungefähr 15, 20 Jahren in der Hirnforschung vorfinden können, das sich mittlerweile gut etabliert hat. Das nennen wir das Predictive Coding Konzept. Das heißt also, hier wird das Gehirn gesehen als ein Vorhersagegenerator. Um es nochmal zu skizzieren, wenn wir Reize aus der Außenwelt wahrnehmen, dann haben wir intuitiv die Vorstellung, da kommt ein Reiz, der wird vom Gehirn aufgenommen, dann eingeordnet, sortiert, bewertet und kategorisiert. Das ist genauso nicht der Fall. Was unser Gehirn macht, ist Folgendes. In jedem Augenblick macht das Gehirn eine Hochrechnung, was gleich geschehen wird. Also eine Vorhersage. Und jeder Reiz, der von außen aufs Gehirn trifft, wird erstmal sozusagen mit dieser Vorhersage zusammengeführt. Und was wir wahrnehmen am Ende, ist immer eine Art Hochrechnung als Kompromiss zwischen Reiz und Vorhersage. Aber diese Vorhersage läuft völlig unbewusst ab. Das heißt, ich nehme etwas nachher wahr und in meinem subjektiven Erleben nehme ich nur wahr, was genauso direkt gerade von außen kam. Die Sache ist falsch. In der bewussten Wahrnehmung ist ein großer Teil von mir selbst drin, weil ein Teil der Vorhersage mit eingeht. Oder anders gesagt, die Vorhersage selbst entscheidet oft erst darüber, wie ich die Reize überhaupt konfiguriere, zusammensetze, welchen Teil ich überhaupt zulasse und welchen nicht. Was ich nachher wahrnehme, ist das Ergebnis, nachdem die beiden gematcht wurden. Das heißt, in jedem Wahrnehmungsakt ist nicht nur ein Reiz der Außenwelt, sondern immer ein Teil von mir selbst mit drin. Das heißt, vor allem meine Erfahrung, meine Erwartung. Und wo kommen die her? Die kommen aus den Modellen, die mein Gehirn aufgebaut hat. Das Gehirn baut ein Modell der Welt und ein Modell meines Selbst auf. Und diesen Modellen bewaffnet werden die Reize in einer Vorhersage gecheckt. Aber die Vorhersage speist sich aus meinen Vorerfahrungen, damit aus meinem Gedächtnis. Und so ist Wahrnehmung ein hochselektiver Akt und mein Gehirn schafft eine Art Wahrnehmungsbild, das dann durch die Reize von außen ergänzt wird, verschoben wird, verändert, aber dann am Ende zum Wahrnehmungsakt führt. Aber wir selbst erleben es nicht, als wenn der Wahrnehmungsakt von uns selbst gespeist würde. Wir erleben es ja so, als wenn es alles von außen käme. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für uns, uns das immer wieder klar zu machen. Das heißt, wenn jetzt der Reiz und die Vorhersage nicht zusammenpassen, dann quietscht es auf einmal. Dann entsteht so ein Unsicherheitsgefühl, ganz kurz nur im Gehirn. Und das nennen wir dann einen Vorhersagefehler. Und jetzt die Frage, und das ist für mich eine entscheidende Frage für die menschliche Entwicklung. Wie gehen wir mit Vorhersagefehlern um? Denn die machen erstmal Unsicherheit. Und das mögen wir nicht so gerne als Menschen. Das heißt, die einfachste Lösung, die aber evolutionär nicht zu empfehlen ist, ist folgendes Vorgehen. Ich schütze meine eigenen Modelle. Das heißt, ich baue die Vorhersage so auf, dass ich dann die Reize von außen nur selektiv erfasse oder sie so interpretiere, dass sie mein Modell bestätigen. Und damit habe ich die Illusion der Sicherheit. Mein Modell bleibt erstmal stabil. Das Dumme ist nur, das ist teuer erkauft. Denn auf Dauer heißt das, dass ich nicht mehr lernfähig bin. Das ist jetzt quasi, was ich übergehe innerlich und mein Gehirn dazu bringe, vor allem die eigenen Modelle zu schützen, statt mich weiterzuentwickeln, statt meine Modelle zu hinterfragen. Denn ganz klar, wenn Vorhersagefehler sich häufen, dann wäre der eigentliche Auftrag an uns, unsere eigenen Modelle zu hinterfragen. Und das kostet Kraft. Weil, das heißt, es kann instabil werden, kann eine Kränkung geben. Und das auszuhalten ist nicht immer ganz einfach. Und das aber ist in meiner Welt und in meinem Menschenbild zentral für Weiterentwicklung. Nur so können wir lernen. Nur so können wir unsere Modelle erweitern. Nur so können wir auch Dinge verändern, die uns vielleicht auf Dauer nicht gut tun werden. Und das gilt es immer wieder, sich vor Augen zu führen. Wir haben oft dieses, oder wir haben diesen, wir hören oft diesen Spruch, dass Menschen sich ja so angeblich in Blasen bewegen. Das ist völlig richtig und gilt für uns alle. Für uns alle. Wir können gar nicht anders, weil wir alle durch diese Vorhersagen ja schon selbst eine Blase schaffen. Wir alle, ohne Ausnahme. Und ich kann immer wieder nur Menschen dazu ermuntern, wenn diese also offen zu sein, diese Vorhersagefehler auszuhalten und den Mut zu haben, immer wieder die eigenen Modelle zu hinterfragen. Weil nur so gelingt Lernen, Weiterentwicklung, nur so bleiben wir auch untereinander im Diskurs. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Menschen einfach ablehne, der Dinge von sich gibt, die in mein Modell nicht hineinpassen, dann höre ich ja auf zu kommunizieren. Und das wäre sehr schade. Als Gesellschaft sollten wir das möglichst nicht zulassen.
Ja, also erinnert mich dann an ein Gespräch mit Günter Schmidt zur systemischen Grundhaltung, wo ich sage, okay, du bist ja erfahrener, machst das jetzt schon 50 Jahre, du weißt doch eigentlich schon, wer auf dich zukommt und du siehst doch schon auf der Erfahrungsebene, was da passiert, sagt er, ich habe eine Idee, aber nein, weiß ich nicht und ich muss es erfragen. Das heißt auch mit viel Erfahrung, mit viel Wissen, auch in der Begegnung mit dem Klienten, mit dem Coach, Coachy, diese systemische Grundhaltung des Nichtwissens ist, glaube ich, wirklich elementar, was wir so als für mich so ein bisschen als Takeaway aus deiner Erklärung quasi herausziehen können.
Ja, ja. Absolut. Und auch immer diese Grundhaltung zu pflegen, wenn wir zum Beispiel in einen Diskurs auch gehen, eine Diskussion, ein Gespräch gehen, niemals vergessen, egal wie stabil meine Modelle sind oder wie sehr ich hinter meinen Modellen stehe, dass wir niemals vergessen, dass der andere noch recht haben könnte. Ja. Das ist eine wichtige Prämisse.
Und ich finde, das ist ein schöner Ausklang für den Hauptteil unseres Gespräches, mit diesem Impuls rauszugehen. Und jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Über tatsächlich, wenn ich es so formulieren darf, über die Ausdauer. Es war ein langer Weg und ich bin stolz darauf, dass ich es durchgehalten habe. Ganz, ganz häufig kamen Momente auf, wo ich dachte, kann ich das packen? Kann ich das finanzieren? Ist das für mich stemmbar? Und in diesen Momenten durchgehalten zu haben, das ist etwas, was mich viel Kraft gekostet hat. Aber das habe ich alleine nicht geschafft, sondern dank einer wundervollen Frau an meiner Seite, die das mit ausgehalten hat und mitgetragen hat, ohne ihre Liebe und ohne dass sie mir den Rücken oft freigehalten hätte, wäre es nicht möglich gewesen. Aber trotzdem, das war ein wichtiger Aspekt. Und meine beiden Doktorarbeiten. Ich bin jemand, der ganz bewusst sich seine Universitäten und Professoren ausgesucht hat. Ich Und bei Doktorarbeiten wollte ich genau bei diesen beiden Professoren gern promovieren, weil es waren für mich Vorbilder, jeder auf seine die eigene Art. Und das habe ich durchgezogen. Ich habe bei den Menschen gelernt, bei denen ich lernen wollte, von denen ich gern lernen wollte. Und das war auch eben nicht ganz einfach, auch ein langer Weg jeweils, aber es ist mir gelungen. Und ich durfte über meinen Helden sozusagen promovieren. Und darauf bin ich stolz, dass ich diese Chance bekam und das auch durchziehen konnte.
Sehr schön. Welche Fähigkeit?
Verzeih, Dani, ein Aspekt, wenn das noch erlaubst, vielleicht ein Aspekt noch. Ich habe eine kleine Firma, ein kleines Team, aber das meine beiden Jungs, die sind jetzt seit über 25 Jahren bei mir. Die Dame, die bei mir mein Büro organisiert, ist jetzt seit über 30 Jahren bei mir. Darauf bin ich stolz, dass wir als Team wirklich als Familie zusammengewachsen sind und nun, wie gesagt, über ein Vierteljahrhundert diesen Weg gemeinsam gehen. Darauf bin ich auch sehr, sehr stolz.
Ja, oft an Zeiten von Mitarbeiterfluktuation und vielen anderen reizvollen Angeboten ist das, glaube ich, auch etwas, worauf man dankbar zurückschauen kann als Geschäftsführer.
Ja.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich würde gern Klavier spielen können.
Jetzt kommt eine schwierige Frage, aber weiß ich gar nicht. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Nikos Kazantzakis, Sorbas, der Grieche. Sorbas, Alexis Sorbas. Da war ich sehr jung. Und in diesem kleinen Büchlein war so viel Philosophie und so viel Lebensweisheit zu finden, das hat mich unheimlich geprägt. Tatsächlich sehr früh auch Franz Kafka, das Schloss, weil es mir schon sehr früh, ich habe das Buch beim Lesen mindestens 10-mal an die Wand geklatscht und es aber am nächsten Tag immer wieder neu mir zu Gemüte geführt, weil es mir zeigte, dass das Leben auch wirklich absurd sein kann und wir lernen müssen, mit dieser Absurdität umzugehen. Das habe ich bei Franz Kafka sehr früh gelernt. Wie picke ich da jetzt heraus? Ich liebe einfach die deutsche Sprache und ich liebe es, wie man mit der deutschen Sprache spielt und all ihre Facetten zutage fördert. Grandios ist für mich Franz Werfel zum Beispiel. Da ich auch Opernmusik liebe, Franz Werfel, Verdi. Das ist ein Buch, wo ich einfach auf die Knie gehen möchte und wo ich denke, ach, wenn ich nur davon ein paar Prozent beim Schreiben meiner Bücher umzusetzen vermag, bin ich schon glücklich. Das wären so drei, die verschiedene Facetten dessen, was ich sehr liebe, widerspiegeln.
Schön. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Du bist nicht gut genug.
Welcher hat dich zum Erfolg geführt?
Halte aus, am Ende wird es gut.
Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit? Oder welches ist ein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Ich habe es gerade hier vor mir hängen. Das ist ein Bild, da bin ich, glaube ich, 4 Jahre alt. Und wurde in die Stadt geführt zum Fotografen. Und damals hatte man Spielzeug. Das war damals in Kroatien. Und wir hatten zu Hause nicht viel Spielzeug. Und der Fotograf hatte immer Spielzeug dort. Und da wurde man mit dem Spielzeug ausgestattet beim Fotografen und durfte dann damit ein Foto machen. Und da war ich ganz stolz, dass ich da so ein Filmreif in einem Ball und noch was bekam. Auf einmal hatte ich ganz viel Spielzeug in meinen Händen und durfte dann ein schönes Bild machen lassen. Das habe ich sehr gern, das Bild. Ja, es hängt bei mir hier über dem Schreibtisch. Ich in kurzen Hosen, Sandalen und 4 Jahre alt.
wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Wenn ich abends in der Küche stehe, im Hintergrund läuft eine gute Musik, ein gutes Glas Weißwein steht dort und ich darf für meine Frau kochen. Das ist für mich ein Zustand tiefster Entspannung, tiefster Freude und tiefster Ruhe.
So, und das Schöne ist die Folgefrage, weiß ja, wenn du dann auch vermutlich gleich nehmen wirst und ich darfst du sie auch schon kennenlernen. Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Ein ganz großes Herz und menschliche Wärme, liebevoller Umgang mit Menschen und der Welt, aber auch Stolz und eigene Stärke.
Grüß Maria, dir mal ganz lieb von mir. was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Wow. Meinst du im Sinne einer Studie oder Erkenntnisse, ist das der Wissenschaft oder einfach oder die eigene Erfahrung, die man...
Ich glaube, für deine eigene Erfahrung. Ich meine, es kann ja auch etwas gewesen sein im Studium, was deinen beruflichen Weg, also an der Erkenntnis sagst, okay, es gibt Neuroplastizität, das ändert jetzt alles. Ah, aber stimmt. Es kann auch sein, der Professor, der sitzt hier nur in seinem Zimmer, so möchte ich nicht werden.
Verstehe. Tatsächlich an der Universität, ich habe sehr früh in mir ein Ideal verankert befunden, von dem ich nicht genau sagen kann, wo es herkommt. Aber ich habe das Ideal in mir, dass Lernen etwas Heiliges ist und dass eine Universität ein Ort sein muss, wo genau diesem Heiligtum geschönt wird, also wo Menschen zusammenkommen, entdecken, sich austauschen, freudvoll. Und es gibt in einer Kurzgeschichte von Stefan Zweig gibt es so eine Begegnung, wo ein junger Student an der Uni völlig gelangweilt, meist selten an der Uni ist, aber einmal dann zufällig an einem Raum vorbeischreitet, wo dann ein Professor gerade stand und ein paar Studenten etwas erzählte. Und dann hat dieser junge Mann, der bisher nur gelangweilt war an der Universität, entdeckte diesen Professor, lauschte seinen Worten und war auf einmal angezündet. Und über Nacht war da etwas entstanden, wie ein Zauber des Lernens, ein Zauber des Wissens, das mit diesen Studenten, mit diesem Professor verbunden war. Und diese Atmosphäre, dass Lehren etwas ist, was beflügelt, was erweitert, was freudvoll ist, das habe ich vielleicht auch durch diese Geschichte vielleicht oder durch viele andere Aspekte schon sehr viel in mir gehabt. Und als ich an die Uni kam, musste ich feststellen, es ist dort nicht so. Aber ich habe dieses Bild in mir nie losgelassen. Und so dass ich dann, als ich anfing selber zu unterrichten, genau in diesem Bild in mir mich bewegte und nicht an der realen Universität. Und ich habe das Ideal mir sozusagen aufrechterhalten und diese Philosophie, dass Lernen etwas Heiliges ist, etwas Besonderes, etwas Wundervolles ist, daran habe ich nie aufgehört zu glauben und in meinem eigenen Dozentendasein und meiner Lehre, in meinen Seminaren, in meinen Vorträgen bemühe ich mich genau, das so ein Stück rüberzubringen, dass das etwas leicht sein kann. Anspruchsvoll, ja. Es gibt Wien und auch viel, manchmal auch Kampf, nur bewältigt werden kann, dass es doch etwas Schönes am Ende ist, etwas Freudvolles ist, etwas Wertvolles. Und das hat mich durch 30 Jahre Lernen, Universität, Forschung, Doktorarbeiten getragen. Diese Grundhaltung und dass ich auch alle Erkenntnisse, die ich da auf diesem Weg vorfand, genau so mit Begeisterung nehmen konnte. Die ganzen Modelle, mit denen ich heute selber arbeite, waren für mich immer so kleine Weltentdeckungen und diese Freude. Ich bin unendlich dankbar, dass ich die heute noch in mir so verspüre. Und wenn ich heute jetzt an jetzt gerade in meinem Buch saß und dann wirklich nächtelang hier noch mal recherchierte, dann tue ich das immer noch mit einer großen Neugier und Freude. Und dafür bin ich dankbar. Das kann man, glaube ich, auch nicht erzwingen. Es ist auch vielleicht einem ein Stück gegeben, aber ich versuche so gut ich kann, Menschen damit anzuzünden.
Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass dir das sehr gut gelingt. Aber du hast noch zwei offen. Zwei Erkenntnisse, meine ich. Zwei Erkenntnisse, die dich beeinflusst haben.
Ich glaube sehr wohl, dass ich habe ja angefangen als Forscher, nachdem ich ja auch in meiner eigenen Heimat den Krieg erlebt habe, kam ich ja in die Psychotraumatologieforschung. Das war für mich auch vielleicht eine Möglichkeit, mit diesen Bildern umzugehen, die ich in mir selber trug. Und die Erkenntnis, dass durch Therapien auch furchtbare Ereignisse, schwere Traumata dann im Besseren gewandelt werden können. Das war für mich eine ganz, ganz unheimlich wichtige Erfahrung, auch zu sehen. Ich habe ja nicht nur Menschen beforscht als Traumaforscher, ich habe ja auch selber auch als Psychotraumatologe gearbeitet, also auch als Therapeut Menschen begleitet. Und zu sehen, dass ein junger Mensch, der ohne eigenes Verschulden Furchtbares erleiden musste, dass wir in der Therapie diesen jungen Menschen helfen konnten. Das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil ich, als ich anfing, noch auch das Bild so vorherrschte, also, wenn etwas so Furchtbares einmal im Gehirn verankert wurde, das kann man nicht mehr wegbekommen. Und ich konnte die Erfahrung machen, dass man sehr, sehr viel machen kann, sehr viel helfen kann und Menschen sehr, sehr gut begleiten kann. Das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich. Und das haben Sie in ähnlicher Form dann erlebt in der Schmerzforschung. Wenn du Menschen erlebst, die seit 20 Jahren an schwersten chronischen Schmerzen leiden, die sich das Leben nehmen möchten und dann dort auch eine Veränderung möglich ist. Das war genauso ein tolles Bild. Und damit auch eben, dass das Gehirn formbar ist. Nicht beliebig, nicht ohne Ende, aber formbar ist. Das war also als Mensch und als Hirnforscher, aber auch als Therapeut, war das für mich eine ganz wichtige weitere Erkenntnis. Neuronale Systeme bleiben bei aller Stabilität immer auch ein Stück dynamisch.
Okay. Welche Menschen inspirieren dich?
Menschen, die klug sind, Menschen, die viel Wissen und Erfahrung angesammelt haben, bei Menschen, die dabei zugleich Menschen geblieben sind, die Menschlichkeit hochhalten und für das Gute und Edle im Leben einstehen.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Boah, da würden mir so viele einfallen, aber jetzt mal. Ach, nehmen wir doch einfach Franz Werfel. Ein Mensch, der so mit Sprache umgeht, so vielschichtig das Leben zu beschreiben weiß, so weit in seinem Denken ist und so sehr, ohne den Schmerz zu leugnen, trotzdem das Gute und Edle im Menschen so hochhält. Mit dem würde ich gerne mal so ein Abendessen und mich über Leben, Welt, Nichtsein, Monie austauschen.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Wenn du Dinge anfängst, führe sie zu Ende. Denn je später du es machst, desto schwieriger wird es. Und damit einhergehend, trachte danach, dass du alles, was du tust, dass es dich in die Lage versetzt, mehr Handlungsmöglichkeiten zu haben. Also tue Dinge, die deinen Handlungsspielraum erweitern, die dir mehr Möglichkeiten in der Welt eröffnen. Und halte an dem fest, was du liebst.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Wenn ich so auf meinen jetzigen Zustand blicke, dann darf ich eine Entwicklung wahrnehmen, die ich sehr dankbar bin. Je älter ich werde, desto stimmiger bin ich mit mir selbst. Und da bin ich aber noch nicht am Ende. Und ich würde gerne einen Tag, wo ich vielleicht von dieser Welt Abschied nehme, sagen dürfen, ich bin bei mir angekommen.
Sehr schön. Und dann kommen wir zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Für mich selbst und vielleicht, ja, deshalb kann ich, glaube ich, mit einem guten Gefühl sagen, hör niemals auf, für das zu kämpfen, was dir wichtig ist.
Hör niemals auf, für das zu kämpfen, was dir wichtig ist, ist ein schönes Ausgangszitat. Lieber Damir, vielen, vielen lieben Dank für dieses abermals inspirierende, kurzweilige und bereichernde Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Es war mir eine Freude, Dennis. Es war mir wirklich eine Freude.
Tschüss! So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.